Aufnahme läuft schon.
Verrückt, das ist wirklich verrückt. Kaltstart.
Yvonne sitzt da ja wieder.
Ja, du hast zwei Yvonnes. Du hast eine Yvonne rechts im Spiegel und eine links in echt.
Also, wow. Sie hat eingerahmt von Yvonnes.
Ja, das doppelte Yvonnechen.
Ja, hallo, lieber Boris.
Hallihallo, schönen guten Tag.
Wo bist du? Du bist zu Hause. Ich sehe es an dem Bild hinter dir.
Genau, ich bin zu Hause. Ich habe heute den Kamin angeworfen.
Oh.
Mit Holz. Ja, mit Holz. Ich heize mit Holz. Und der Grund ist, pass auf, das darf keiner mitkriegen. Deswegen sage ich es hier nur dir. Unser Nachbar ist ja gestorben letztes Jahr. Und der hatte einen Holzvorrat, der für 3 Weltkriege gereicht hätte. Und dann hat der auf dem Totenbett, mehr oder minder, kein Witz, hat der gesagt, na gut, der Herr Deauville und der Herr Brandt dürfen sich den Holzvorrat teilen.
Ach, das ist ja toll.
Ja, und so heizen wir jetzt mit dem Holz von unserem Nachbarn, Herrn Dr. Körten, der nicht mehr unter uns weilt, aber von oben zuguckt. Und sind ihm sehr dankbar, dass wir dieses tolle, viele Holz haben.
Das ist ja wirklich toll. Das ist ja, das ist immer eine Erbschaft, die man da quasi Kamin jagt, aber sehr zum Ärger von Herrn Kachelmann. Der ist ja erklärter Gegner von verbranntem Holz.
Ja, da ist mir der Herr Kachelmann total wurscht und egal, muss ich ehrlich sagen. Ich habe einen Schornsteinfegermeister, der prüft das, dass unser alter schwedischer Kamin, oder es ist ja ein, wie ist das, ein Schamott, das ist so ein 2,50 Meter hohes Ding. Also weiß, rund und ist mit Schamott gefüllt. Das heißt, wenn das Ding mal warm ist, und das ist das Tolle, ich mache ihn jetzt an, dann lasse ich ihn so 2 Stündchen brennen, dann mache ich ihn aus, mache schön die Türen zu und morgen früh, wenn ich hier runterkomme und mich an meinen Laptop setze, dann ist immer noch warm.
Das ist toll. Ach, schön. Ja. Klingt sehr kuschelig. Wo du das gerade sagst, so von wegen Holz, also ich finde es interessant, weil ich nämlich gerade einen Bericht gelesen habe, so eine Art Kolumne. Es gibt eine Kolumne von Gloria von Thurn und Taxis, wusstest du das?
Ja, aber selbstverständlich.
Und da hat sie sich nämlich auch über Wald und über Holz geäußert und über Nachhaltigkeit. Sie hat gesagt, die Deutschen haben Nachhaltigkeit erfunden, und zwar beim Anbau oder beim Anpflanzen des Waldes, dass immer so viele Bäume nur gefällt werden, wie man auch nachpflanzen kann und wie auch nachwachsen kann. Aber was die interessanteste Information war, dass sie gesagt hat, die jungen Leute, die Geocaching betreiben, die zerstören den Wald und sind auch klimaschädlich. Das fand ich total interessant, weil das mal so eine Information war, weil die jungen Leute ja immer meinen, alles, was sie machen, ist öko und ist alles für sie gepachtet und. Da habe ich gedacht, guck, siehste, endlich sagt's mal einer, dachte ich so, weißt du, dass die jungen Leute, wenn sie die Wege im Wald verlassen, auf dem Holzwege sind. Der Natur Schaden zufügen. Und wo wir bei jungen Leuten sind, das war eigentlich der Haken, wo ich hin wollte. Kurz bevor wir diesen Podcast hier gestartet haben, habe ich in einem Tweet von einem mir befreundeten Anwalt, nämlich Herr Professor Dr. Ralf Höcker, den ich sehr, sehr schätze, der hat vorhin getwittert, Autofahrer dürfen Klimakleber selbst von der Straße zerren. Sie müssen nicht auf die Polizei warten. Verletzungen zum Beispiel an den Handflächen der Klimaaktivisten sind hinzunehmen und ändern nichts am Notwehrrecht des Autofahrers. Die Fortbewegungsfreiheit des Autofahrers wird rechtswidrig angegriffen. Das ist eine Notwehrsituation. Das war für mich die gute Nachricht des Tages. Damit wenigstens ein bisschen Ordnung mal wieder in die ganze Unruhe reinkommt.
Ja, man muss das nur entsprechend verbreiten, weil das wird natürlich verhindert, das zu verbreiten. Aber wir hatten das ja schon mal. Ich hatte ja, das gehört sich überhaupt nicht. Meine Frau hat das auch stark kritisiert. Ich habe mehrfach The Return of the Backpfeifer gefordert. Das ist ungehörig von mir gewesen und das war viel zu weit gegriffen. Und das meine ich natürlich nicht ernst. Aber jeder, der uns kennt oder der uns hier öfter zuhört, weiß ja, wie das gemeint ist. Und natürlich gehe ich nicht durch die Gegend und gebe Kindern oder bockigen Kindern oder festgeklebten Menschen Backpfeifen. Aber der Herr Professor Dr. Höcker hat total recht. Er hat das auch schon auf manchen Stellen, hat er das auch ja schon bekannt gegeben sozusagen. Leider ist es, ja, es geht nicht, es macht nicht so richtig die Runde. Ich hatte dir erzählt von dem Kollegen mit Migrationshintergrund, der sehr zornig war über den einen Kleber und ihm einfach volle Möhre eine gescheppert hat und dann ausgeholt hat zum zweiten Schlag, woraufhin der aufgestanden ist und weggerannt ist. Und das wollten die eben auch filmen, weil genau solche Dokumentationen fehlen ja, dass man sieht, dass die gar nicht festgeklebt sind. Und jeder, der sich dafür interessiert, also man kann sich tatsächlich auf sehr, sehr, sehr glattem Asphalt festkleben, wenn man sehr viel Kleber verwendet. Übrigens sollte man den Kleber nicht hinterher in Gulli schmeißen, die Plastikflasche, wie das der eine Kleber da gemacht hat, im Internet zu sehen. Aber das hält in der Regel tatsächlich nicht. Man muss nämlich erst ein Bett aus Sekundenkleber machen, das ganz plan ist, sich dann Sekundenkleber auf die Hand machen und dann die Hand drauf machen. Das machen die nicht. Das ist, ich glaube, dass es in 80%, 90% Fake ist.
Man könnte ja jetzt auch schadenfroh sein, wo man liest, dass man die da jetzt runterreißen kann. Aber mir geht es eigentlich gar nicht darum. Mir geht es tatsächlich darum, dass irgendjemand Ordnung da reinbringt. Was denn jetzt? Weil wenn du da stehst mit dem Auto, fragst du dich ja, was darf ich jetzt? Darf ich denn? Und jetzt wissen wir es, wir dürfen den von der Straße reißen und dürfen dann weiterfahren. Das ist doch schon mal, finde ich, ein runder Punkt. Finde ich da total.
Das ist toll. Die gute Nachricht des Tages. Dieser Podcast beginnt mit einer erfreulichen Nachricht.
Ja, ich kann dir noch eine gute Nachricht machen. Ich habe mich sehr gefreut über den Andi aus dem Theater in Bremerhaven. Das ist ein Tonmann in Bremerhaven, ist ein Theater. Sie haben zwei Andis. Der eine macht Ton, der andere macht Licht. Und der eine Andi hat tatsächlich all unsere Rezepte, all unser gutes Essen, all das, was wir so empfohlen haben, das hat er gekauft und hat uns das da hingestellt, als Catering. Ich habe das nicht gewusst, dass das ein Catering für mich ist. Ich dachte, das hat er für sich bestellt. Das macht es natürlich noch toller, dass er gesagt hat, du sollst bei uns im Theater alles das haben, was du gerne isst. Und es war alles bestellt von Kümmelkäsetalern über selbstgemachtes Brot mit salziger Butter. Es war alles da. Und da schicke ich nochmal einen dicken Gruß raus an Andi und an das TIFF, das Theater im Fischereihafen in Bremerhaven. Und die wiederum haben auch gesagt, ich soll dich ganz lieb grüßen, lieber Boris. Das habe ich damit dann jetzt auch erledigt.
Vielen, vielen Dank. Ich fühle mich persönlich so, als hätte ich in dieses Schwarzbrot mit salziger Butter reingebissen. Das ist toll. Vielen Dank.
Ja.
Ja.
Erzähl mal was.
Wo sollen wir anfangen? Lass uns doch mal kurz über die WM sprechen. Wir müssen das ja machen. Ich erzähle mal, wie ich die WM erlebt habe. Und ich werde auch erzählen, was du gestern gemacht hast, was für einen niederträchtigen Anschlag du gestern verübt hast, probiert hast zu verüben, der dir natürlich nicht gelungen ist. Und zwar wie folgt, ich gehe zum Schießsport. Und gestern war es wieder soweit. Mittwochs gehen wir gerne, meine Frau und ich, zum Schießsport. Und dann schieße ich mit meiner Beretta oder mit meinem Colt 357 oder mit meiner ganz großartigen Schmeißer Hugo 1911. Und dann schieße ich auf Zielscheiben und es ist total geil und es knallt und hin und her. Genau das passierte gestern. Plötzlich klingelt mein Telefon. Ich stelle es eigentlich immer ab, aber ich habe es gestern vergessen. Und dann sehe ich, der Kay Ray ruft mich an. Und ich denke, was ist denn jetzt passiert? Hoffentlich ist ihm nichts passiert. So, und dann habe ich ihm ein Bild geschickt von dem, was wir gerade tun, nämlich, dass wir gerade schießen. Und dann stellte sich hinterher raus, wie ich an der Sprachnachricht gehört habe, dass der Kerry nur mal testen wollte, ob ich denn WM gucke, denn es lief gerade das Spiel Deutschland gegen Japan. Sozusagen Einhörner gegen die knallharten Japaner. So. Regenbogenfarbige Einhörner gegen die knallharten Japaner. Das ging nicht so gut aus, aber zu dem Zeitpunkt, wo der Kay Ray mich angerufen hat, war es noch 1-0. Und ja, ich habe tatsächlich die WM, ich habe es einfach nicht gewusst. Das ist mir dann noch nie passiert bei einer WM und es hat so ein bisschen was mit Frust zu tun. Aber ich finde, das, was da jetzt passiert in der Kommunikation, ich bin nicht, dass ich gespalten bin, sondern ich finde es alles total blödsinnig. Ich meine, die wissen seit wie vielen Jahren, 10 Jahren, 12 Jahren, dass es in Katar stattfindet. Sie hätten 12 Jahre Zeit gehabt, irgendwas zu tun. Keiner hat irgendwas getan. Jetzt plötzlich rumzukrähen, wie auch zum Beispiel Rewe. Ne? Ich finde das toll, dass Rewe die haben den Vertrag ja sowieso gekündigt zum Jahresende, aber dass sie jetzt 4 Wochen vorher nochmal so tun, als hätten sie es deswegen gekündigt, weil es da alles nicht mit rechten Dingen zugeht, dass plötzlich die Armbinde verschwindet, dass sich die deutsche Mannschaft hinstellt und hält sich den Mund zu. Ich bin so verzweifelt über so viel, über diese Symbolträchtigkeit, über diesen ganzen Blödsinn. Geht hin, spielt Fußball oder lasst es bleiben. Denn wenn die Europäer gehen, ist die FIFA am Ende. Punkt. Und ansonsten sollen sie spielen.
Also wir setzen, es gab ja die Beschreibung, irgendjemand hat geschrieben, Moment, nochmal sauber, okay. Es hat jemand geschrieben, das sei mit dem Mund, das war Mund zu halten, war ein Zeichen gegen Mundgeruch. Ich dachte, das passt wieder genau rein. Wir machen uns alle gerade wieder zum Vollong. Interessant war die in den Börsennachrichten gegen Abend, da wurde gesagt, dass die FIFA sowieso nicht abhängig ist von Europäern. Also deshalb widerspreche ich dir jetzt gerade.
Ah, okay, toll.
Die haben gesagt, die ganzen Umsätze, die die ganze FIFA macht, sind nur noch, was weiß ich, unter 10%. Der Markt liegt in Japan und liegt in, also Europa zählt überhaupt nicht. Und das ist auch mit ein Grund.
Aha.
Weil der Fußball zieht weiter. Im Prinzip zieht der Fußball ist in Europa wichtig, aber spielen im Prinzip keine Rolle mehr. Für mich hört es sich ein bisschen so an wie die ersten, die jetzt Europa so verlassen. Weil wir sagen ja immer, Europa spielt immer weniger Rolle in der Welt. Also ist immer, und der Fußball anscheinend schon lange nicht mehr. Fußball wird sich in andere Länder verziehen und die verdienen da viel mehr Geld.
Darf ich da eine Theorie anbringen bei der Gelegenheit?
Ja.
Ich glaube ja, das hat viel zu tun mit dem tatsächlichen Markt, weil in der deutsche Markt und der europäische Markt ist ja fußballmäßig gestopft. Da passiert nicht mehr viel. Genau. Die haben alle ja schon Adidas Schuhe, genau. 40 und so. Aber in zum Beispiel in China jetzt mal irgendwie das durchzusetzen oder in Japan auch oder in Indien oder sonst irgendwo, dass da Fußball ein ganz großes, noch größeres Ding wird. In China, in Indien zum Beispiel sind sie, glaube ich, sehr auf dem Polo und noch irgendwas Film und so. Und das zu ändern, ist natürlich ein viel größeres Marktpotenzial auf der einen Seite. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass wenn du jetzt die Europäer, wenn sie jetzt gehen würden und würden sagen, wir machen das nicht mehr, wir machen unsere eigene Fußballgruppe oder sowas alles auf, glaube ich, dass die Attraktivität des Fußballs, also von der Qualität her, ich glaube schon, dass das einen Effekt hat. Aber ich bin ja kein Experte. Und da sehr interessant, was du sagst, finde ich. Sehr interessant. Ja. Und dann macht es ja auch Sinn, dass wir gegen Japan verloren haben. Denn jetzt ist ja der Fußball in Japan eine Riesennummer.
Genau. Ich finde eigentlich, also ich kann das nicht beschreiben, was ich damit denke, aber dieses ganze Gehabe, wenn wir eine super Fußballnation wären und wenn wir da ein super Spiel hingelegt hätten und nicht bei, ich kenne mich nicht aus, aber ich glaube, bei der letzten WM mussten wir auch abreisen. Also wenn wir wirklich so wären, wie wir früher waren, top, immer vorne, eine Mannschaft, wo die Leute Angst haben, wenn wir dann ein Zeichen setzen würden und dieses ganze politische Gedöns da drumherum, ja, dann wäre das noch zu ertragen gewesen. Aber wir jetzt wirklich nicht gerade auf der Gewinnerseite sind, sondern eher auf der Loserseite. Wir rennen, rasen durch die Welt, betteln um Gas. Man lacht sowieso im Ausland über uns. Wir spielen eben momentan anscheinend keinen guten Fußball. Und dann noch diese Aktion, da muss ich ehrlich sagen, das kommt alles armselig rüber. Wir sind nicht in der Position, das zu tun. Der geneigte Hörer kann, da würde ich mich tatsächlich wirklich freuen, wenn jemand in den Kommentaren da mal drunter schreibt, wie er das so sieht. Weil ich bin kein Fußball-Fan. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Aber für mich fühlt sich das so ein bisschen so an, als wenn jemand auf der sinkenden Titanic die Möbel umstellt, um es nochmal neu zu dekorieren.
Aber das ist die letzten Minuten genießen. auf der anderen Seite, ich würde das auch gerne hören, was andere Menschen darüber denken, weil was ich lese, ist, glaube ich, auch nicht die des Volkes Meinung sozusagen auf der einen Seite, was man so hört irgendwie. Die Begeisterung, das sieht man auch an den Quoten, ist nicht da, für die ganze WM nicht und auch selbst fürs Deutschlandspiel nicht. Es waren deutlich unter 10 Millionen Zuschauer und das ist ein Fingerzeig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man sagen, jetzt vergleiche ich mal Fußballer mit Comedians. Stell mal vor, du fährst heute nach, keine Ahnung, Augsburg und wenn du ins Auto steigst und fährst los und es ist meinetwegen mittags und abends ist die Vorstellung und dann dröhnen dich, hörst du plötzlich, ja, der Kehrer, den hassen wir ja wie die Pest. Der Typ ist ja das Letzte. Der muss erstmal sich entschuldigen, wenn er heute Abend auf die Bühne geht. Zu essen? Nee, kriegt der Kehrer nicht. Und zu trinken kriegt er auch nichts. Das muss sich schon der Tanke schon selber mitbringen. So, wenn du mit so einer Stimmung losfährst und ständig an jeder Tankstelle angesprochen wirst, ja, wo du anhältst, hey, sind Sie nicht dieser Kehrer? Das ist unmöglich. Was machen Sie denn da? Wie stehen Sie eigentlich da zu der Politik und so? Und dann trittst du abends auf. Weißt du was? Du wirst den Abend auch verkacken. Und deswegen glaube ich, weil man so geladen ist und weil diese jungen Fußballspieler so vollgepumpt werden mit der ganzen Moralscheiße und diesen ganzen Themen, die mit Fußball nichts zu tun haben. Klar kann man sagen, die müssen sich auch damit beschäftigen, aber die sind so vollgepumpt mit Sachen, die mit Fußball nichts zu tun haben, dass sie eben nicht mehr spielen können.
Das kann ich verstehen. Und das Problem ist natürlich wieder mal, dass jeder was dazu zu sagen hat, nämlich Habeck, der ja dann auch gesagt hat, naja, er hätte den Mut gehabt, dieses Zeichen zu setzen. Wo ich dann auch denke, das sagst du so. Du weißt, also mir tun diese Fußballer leid, die sich mit diesem Gedöns beschäftigen müssen.
Ja, mir
auch. Und natürlich auch nicht sagen dürfen, dass es sie eigentlich nicht interessiert. Denn hinter vorgehaltener Hand werden die sagen, im Prinzip ist mir das alles scheißegal. Ich würde gerne meinen Fußball spielen. Ich glaube, dass die alle unserer Meinung sind. Aber es ist
was hat Habeck jetzt, wo du, jetzt hast du diese Vorlage mit Herrn Habeck geliefert, ne? Der schönste Habeck seit langem ist ja der Habeck, den uns Julian Reichelt nochmal in Erinnerung gerufen hat. Und ja, ich weiß, es gibt viele Leute, die sagen dann Quelle, Julian Reichelt, was glaubst du denn? Aber wenn jemand was sagt, was richtig ist, dann finde ich es mir egal,
genau.
Ich mag das gerne hören, weil da viele Sachen dabei sind, die ich nicht gewusst habe. Jetzt zum Thema Habeck. Der Habeck hat doch tatsächlich vor der Wahl sich hingestellt und hat gesagt, ich finde das ganz furchtbar, diese Glorifizierung von Politikern, alles das. Also wenn ich auf der Straße stehe und esse Pommes und jemand fotografiert mich, dann ist das total in Ordnung, da bin ich eben so, das ist kein Posing, so bin ich eben. Der Mann, der das gesagt hat vor der Wahl, hat sich jetzt jemand geholt, der einen 4-Jahres-Vertrag bekommt. Der Mann, Habeck, ist ja maximal noch 3 Jahre da, aber der hat einen 4-Jahres-Vertrag mit 100.000 Euro im Jahr bekommen dafür, dass er den Habeck gut fotografiert. Und ich glaube, entlarvender kann man nicht sein. Und das muss jeder im Land, jeder, selbst der Grünen-Fan, muss jetzt merken, wie sie einem ins Gesicht spucken.
Ein Politiker wird dann immer zur Marke. Habeck war früher irgendwie der Sonnyboy, den ich auch tatsächlich etwas eigentlich sympathisch fand. Und der sah immer so aus, kam er gerade aus dem Bett, so ein bisschen verschlonzt, aber nicht verfilzt muffig. Aber jetzt wirkt er irgendwie unangenehm. Jetzt wirkt
er. Ja, und der Habeck ist ja auch der Erfinder. Also für Habeck wurde das Wort Schwurbeln erfunden. Das hat man ganz vergessen. Heute denkt man, das sind irgendwelche Impfgegner oder so. Das ist Quatsch. Das Wort Schwurbeln wurde erfunden für Herrn Habeck, weil Herr Habeck nämlich einer ist, der in der Sekunde, wo es um Fakten geht, sich dreht und wendet wie ein flutschiger Aal und nichts weiß, keine Ahnung hat, völlig unvorbereitet ist und da steht und ein bisschen mit diesem verschlafenen, mitleidserregenden Ausdruck im Gesicht probiert, Dinge zusammenzutun. Und deswegen wurde Schwurbeln erfunden. Das kommt tatsächlich von Herrn Habeck.
Habe ich gar nicht gewusst. Kommen wir doch mal von Herrn Habeck. Ich habe ja vorhin gelesen, worüber du vielleicht sprichst. Du hast dich ja vorbereitet, ich mich ja ein bisschen auch, aber ich bin wieder ein bisschen hinterher. Aber den Namen, den ich gelesen habe, den du mir geschickt hast, erst nicht, wer ist denn das? Und dann habe ich es aber eingegeben, ganz kurz. Und dann dachte ich, stimmt, habe ich vor 3 Tagen gelesen, dass der Mann aufhört. Wie heißt der? Alessandro?
Michele. Alessandro Michele.
Das ist doch dein Hero.
Ja, das ist also tatsächlich, ich sag mal, es gibt eine Geschichte. Ich habe mal Modemarketing gemacht und ich war da mal im südafrikanischen Strand, um Models zu fotografieren. Ich habe solche Sachen machen dürfen mal, als ich noch in der Werbung war. Und da gab es einen jungen Ausstatter, einen jungen Fashion-Ausstatter, so, der von der Marke, für die wir Fotos gemacht haben, gesandt wurde. Und ich weiß gar nicht mehr, welche Marke das war. Keine große Marke, aber irgend so eine. So, da wurden halt schöne Fotos gemacht. Und dieser Mann wollte unbedingt für ein Foto eine Muschel zwischen den Brüsten eines Models festmachen. Und die Muschel hat nicht gehalten. Und dann machte dieser Mann Folgendes, er nahm sein Kaugummi raus, hat den Kaugummi der Frau zwischen die Brüste geklebt und die Muschel drauf getan. Danach sah das tipptopp aus und es hat gehalten. Ein großer, also heute völlig undenkbar, damals ein großer Aufschrei hin und her. Und dann hat man diesen Mann vergessen. Also ich zumindest habe ihn vergessen, habe den nie wieder gesehen, aber war eben Ausstatter und ein kreativer Typ und sehr lustig und laut auch dazu noch und so. Also so laut und nach vorne, ohne unangenehm zu sein. Einfach ein unglaublich toller, also für mich so jemand, es gibt ja so Menschen, die so von sich aus strahlen. Und dann, jetzt ist es 20 Jahre, glaube ich, her, landete der bei Gucci und ich glaube, als erstes war er zuständig für das Porzellan, was ja nicht im Fokus, also keiner weiß, ich glaube, die wenigsten Menschen wissen, dass Gucci auch Porzellan zum Beispiel macht oder auch relativ weit vorne und High Class und sehr kreativ und so ist. Und da war er hin und er hat, glaube ich, diesem Porzellangeschäft ordentlich neuen Geist eingehaucht. Dann hat er Schmuck gemacht, same story. Er hat auch da dem Schmuckbereich ordentlich Leben eingehaucht. Und dann war der Designer weg, der Chefdesigner, und dann haben sie gesagt, komm, das kann doch der Alessandro machen. Das war nämlich der Alessandro. Und dann wurde der vor 20 Jahren hat er angefangen und ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das her ist, dass er Chefdesigner wurde. Auf jeden Fall, auch das ist schon viele, viele Jahre her. Und dann hat er diese Marke über Jahre so dermaßen aufgeladen mit Kreativität, mit Spaß, mit Spannung, mit Abwechslung. Und ich finde Menschen, die sprühen, die leben, die sich nichts scheren, was man sagt, die einfach Gas geben, die gute Ideen haben, die es schaffen, die Ideen durchzusetzen, auch gegen Konzerne. Und gerade Gucci ist ja keine eigene Firma, sondern gehört zum Kering-Konzern, wo auch noch Balenciaga ist und Pomellato und McQueen und sowas alles. Aber hat sich da durchgesetzt, hat der Marke irrsinnige Erfolge eingehaucht Und ich bin wirklich, also ich bin sehr, sehr, sehr loyal, was diese Marke betrifft, weil ich auch familiär seit 86 schon mit der verbunden bin sozusagen. Aber es gab auch mal Zeiten, da war ich, bin ich mit der nicht klargekommen. Und jetzt, seit Alessandro da war, ist das wirklich, also ich sehe zu, dass ich außer Unterwäsche, Jeans, Socken, aber ansonsten habe ich halt viele Sachen von dieser Firma, weil die wirklich unglaublich tolle Sachen machen. Die aus unglaublich tollen Materialien, die sind die ersten, die nachhaltig produziert haben. Seine Verantwortung, er hat gesagt, ich produziere hier in Italien mit italienischen und europäischen Arbeitnehmern. Ich hole keine Sklaven aus China ran, die hier in Fabriken gestopft werden und so, wie das die ganzen Luxusmarken machen. Er hat diese gesamte Produktion, die Billigproduktion in Asien eingestellt und in der Türkei, hat da viel Kritik für bekommen, weil es natürlich da billiger ist, sondern hat einfach gesetzt auf Qualität. Und du merkst an jedem, also selbst an einem Sweatshirt, ja, und die sind teuer, aber du merkst, das ist was anderes als ein anderes Sweatshirt. Das muss man nicht toll finden, das muss man nicht honorieren, das muss man auch nicht feiern. Ich persönlich mache das. Ich bin ein totaler Mensch, der auf schöne, besondere, tolle Sachen steht. Und deswegen ist der Alessandro ist wirklich einer meiner Heroes. Ja, der hört jetzt auf. Er hat ein ganz rührendes Abschiedsstatement, ich glaube, auf Insta geschrieben. Und der hört jetzt da auf. Keiner weiß so richtig, was eigentlich der Grund dafür war. Aber das geht ja anderen Menschen auch so wie mir. Weißt du, die plötzlich einfach mal so eben sich verabschieden freundlich. Und Marcel Becker zum Beispiel von Radio Hamburg, ja auch die gleiche Geschichte. Das scheint so ein Jahr zu sein, wo man sich auch einfach umorientiert und neue Sachen macht. Und ich wünsche ihm, ich bin ihm so dankbar für, ich habe so tolle Klamotten, in denen ich mich so wohlfühle. Und wenn ich rausgehe und ich habe einen Scheißtag und ich habe scheiße geschlafen und ich habe große Aufgaben vor mir, dann ziehe ich mir diese Sachen an, die irgendwie diesen Spirit drin haben, den er hat. Und dann geht es mir besser und ich bin stärker. Und das ist wie mein Schutzschild. Und ja, Michele, Alessandro Michele, I love you.
Da bin ich gespannt, wer dann da jetzt kommt. Ne?
Ja, das ist auf der einen Seite, muss man sagen, ist es schwer. Auf der anderen Seite ist es aber auch leicht, weil du hast ja erstmal einen riesen Fundus. Du hast ja so ein Bett. Das ist wie bei AIDA, ne? Da ist ja auch so. Da ist ja alles da. Gut, der Mann, der jetzt gekommen ist, ist nach 4 Wochen wieder verschwunden. Da wird der nächste kommen. Aber die haben ja erstmal, es ist ja nicht so, dass jetzt da gleich Not ist, sondern da ist ja ein gemachtes Bett. Und ich glaube, es ist jetzt eine schwere Entscheidung. Ich möchte nicht an der Konzernspitze stehen und jetzt entscheiden müssen, wer kommt. Ich würde wahrscheinlich jemand aus dem Haus wählen und keinen externen, weil Externe werden immer verglichen und aus dem Haus kommt, die kennt keiner. Und der hat den Vorteil, dass er den Laden kennt. Und das ist, glaube ich, immer gut in solchen Situationen. Aber tatsächlich ist es einer meiner Helden. Ich wollte das nur hier gesagt haben. Es war jetzt ein bisschen Werbung. Ich entschuldige mich in aller Form dafür, dass ich hier Werbung gemacht habe.
Nein, das ist ja völlig richtig. Also ich finde ja, gerade Mode ist ja Individualität. Kann sich ja jeder überlegen, was er gerne haben will. Und auch finde, das ist ja auch immer so eine Sache, dass das so zeitgeistesgestört runtergerechnet wird auf, nee, sollte man aber nicht und ja, was denn jetzt? Also ich finde es total toll, wenn sich jemand individuell kleidet und Gucci ist, da gehört dazu. Da fällt mir ein, ich habe mir jetzt neulich etwas durch den Kopf, aber das will ich nur kurz einwerfen. Das Corny ja Geburtstag hatte, der wurde ja 70. Es wird nie über die Leichen gesprochen, die der hinterlassen hat. Wenn du im Smith-Theater aufgetreten bist, Und es war so ein Jubiläum oder so, dann haben die Leute immer gesagt, aber wo ist denn Lilo Wanders und wo ist denn Tim Fischer und wo ist denn Marlene Jaschke? Mit all diesen Leuten hat er sich irgendwie eine Haare. Und ich habe mich gefragt, was muss das für ein Gefühl sein, wenn ich 70 werde und die Leute, die mich eigentlich zu einem beträchtlichen Teil dahin gebracht haben, wo ich bin, die gratulieren mir gar nicht. Also das ist so ein...
Ja, es ist aber tatsächlich, ich glaube, er ist in einer tatsächlich auch in Hamburg in einer schwierigen Situation, weil alles das, was du in deinem Leben machst, die großen und die kleinen Sachen, sind ja irgendwo, die verschwinden ja nicht aus der Welt. Und Menschen, die sich früher nicht getraut haben, manche Sachen zu kritisieren an ihm, die Sachen kommen jetzt nach oben. Und da hilft auch kein Innensenator, der gerne in seinem Licht stehen will. Irgendwann ist dann auch der Zauber verflogen. Und dann kommen natürlich, dann kommen hier irgendwelche anderen Sachen auf den Zettel, die passiert sind, über die wir nichts wissen, weil wir nicht dabei waren. Aber möchten wir auch gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Aber die kommen natürlich jetzt alle hoch. Und ich glaube, da distanziert sich auch der eine oder andere. Das andere ist, dass dieses Businessmodell natürlich auch seine Helden braucht. Und wenn du die Helden vergraulst, dann ist dein Businessmodell ist dann irgendwann auch nicht mehr da. Und ich glaube, dass dieses von wegen hier kommen kreative Leute nach. Und wenn du siehst, also was die letzten Stücke, also meine die heiße Ecke war eine Idee. Die heiße Ecke war eine richtig gute Idee, eine andere Art von Theater zu machen mit großer Sympathie und Nähe zu der Location, wo das stattfindet. Die Königs vom Kiez, die danach kamen, waren eigentlich die heiße Ecke ein bisschen anders. Aber auch das ging noch. Was danach kam, Und auch das Team, das das macht, immer die gleichen Leute, mit immer der gleichen Musik, mit immer den gleichen Witzen, mit immer den gleichen Auftritten. Dann haben sie sich selber auch noch mit der politischen Korrektheit in den Hintern geschossen, weil wenn nämlich einer der Hauptkreativen da davon lebt, dass er einen lustigen Inder nachmacht oder einen Drogenhändler oder sonst irgendwas und stellt sich plötzlich auf die Seite und sagt, ja, wir wollen keine, wie heißt das hier, Amtsaneignung und sowas alles, ne, und nicht lustig machen über andere Rassen und über andere Länder und über andere Kulturen und so. Ja, da stehst du dir plötzlich selbst im Weg und irgendwann machst du politisches Theater und trägst Gedichte vor, aber das sind neue Gedichte, weil die alten kannst du auch nicht mehr vortragen. In diesem Konflikt befinden die sich gerade.
Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch. Darum, ich lehne mich auch ziemlich entspannt zurück und belächle das Ganze. Wetten das? Ich habe es nicht gesehen. Du hast Wetten das gesehen.
Selbstverständlich.
Und das Oberthema ist mir gerade gekommen. Das Oberthema für diesen, also die Überschrift für diesen Podcast könnte sein: Fußball, Corny, Schmidt-Theater, Wetten, das könnte sein, verflogene Zaubereien.
Ja, absolut. Oder früher war alles besser.
Ja. Was ist denn jetzt mit Wetten, das? Ich habe es nicht gesehen. Vanessa war völlig entsetzt. Meine Frau, dem geneigten Zuhörer sei gesagt, Vanessa sagte, ach nee, jetzt wird er alt. So, ich habe es nicht gesehen. Und, was sagst du?
Also es gibt zwei Aspekte. Der erste ist der Aspekt, der, also für mich ist es, ich feiere das. Ich finde es total toll, dass sie es machen. Und der Grund ist einzig und alleine, dass dieses das letzte verbleibende Fernsehformat ist, was so ein Lagerfeuer für die ganze Familie ist. Es hat sich dieses Format mit Thomas Gottschalk und der krähenden Dame, neben dieser krähenden Dame in Blond, hat sich nicht wirklich, es ist nicht wirklich ein zeitgemäßes, tolles Fernsehformat. Das muss man einfach sagen. Thomas hat auch aufgrund seiner neuen Zähne ein Sprechproblem. Der lispelt immer so komisch, was ist das ganze Zwischen in dem Mund? Man kann es nicht in die Stirn mal ahnen, was er gesagt hat. Das ist einfach so. Das ist unglücklich, aber das ist eben so. Das ist auch ein Zeichen des Alters. Die Witze sind natürlich so, wie Thomas Gottschalk ist. Und der wird ja auch nicht jetzt modern oder sonst irgendwas. Aber zwischendurch kannst du immer noch mal lachen. Diese Situation auf der Bank, da wo die Promis sitzen, ist ein wirklicher kultureller Albtraum, würde ich mal sagen. Weil die Gespräche wirklich unterirdisch sind, langweilig, peinlich und alles, was dazugehört.
Tatsächlich?
Aber ja, absolut. Also da gibt's überhaupt nichts und jeder, der sich ein bisschen auskennt, muss man auch sagen, nee, Freunde, das ist wirklich, das kann man so nicht. Also das ist kein modernes Fernsehen. Aber darum geht's auch nicht. Es geht darum, die gute alte Zeit, die Werte der guten alten Zeit irgendwie mit ein bisschen, ja, also ein bisschen sich dran zu erinnern. Und genau so ist das. Wenn man sich so anguckt, dann ist es auch nicht mehr schlimm. Dann ist es wie früher. Und früher, also nach jeder Gottschalk-Sendung, ja, früher war es so, dass die Zeitung geschrieben hat, oh, wie peinlich, was hat er denn hier gemacht? Oh, wie peinlich, was war denn da? Oder hat er sich eine lustig gemacht? Oh, was hat der denn gesagt und so? Und das war dieses Mal genauso. Auch das war wie früher. Und das finde ich okay. Ich finde das wie früher okay. Was ich nicht okay fand oder was ich nicht verstanden habe, ist, dass da Bulli und der Kollege Stromberg Schauspieler war. Wenn ich die Namen sagen muss, fällt er mir nicht ein. Ansonsten, das hat nichts mit Respektlosigkeit zu tun. Auf jeden Fall, die beiden waren da und die waren wie, als ob sie auf Speed waren. Die haben probiert, einen Witz nach dem anderen zu hauen, in moderner Art und Weise. Keine Sau hat das verstanden, auch im Publikum keiner. Die waren wie aufgezwirbelt, wahnsinnig, und waren auch nicht lustig. Also auch das war richtig peinlich. Der Robbie Williams, ne, hat so schlecht gesungen. Ich kenne ihn ja persönlich. Wir haben zusammen mal hier Weltwatcher gemacht und uns darüber auch ausgetauscht und so. Das war so schlecht. Also vom Gesang bis zur Ton, also der Sound und Gesangsmischung. Es war wirklich eine Katastrophe. Auf der anderen Seite, und das ist das, was mir reicht, es war wie früher. Und uns fehlt, glaube ich, in vielen Bereichen früher.
Also wenn ich das jetzt höre, dann denke ich, das mag ja alles sein, aber wir können es nicht mehr.
Nein, wir haben es aber auch schon früher nicht gekonnt. Es ist wie früher, wir sind stehen geblieben und es ist auch nicht modern. Man hat mich mal gefragt, ich hatte mal tatsächlich ich war mal ganz kurz davor, einen entscheidenden Schritt in meinem Leben zu tun, der da nicht stattgefunden hat. Und zwar hat man mich gefragt, was machen wir mit Wetten, dass? Das war zu der Zeit, also in der Endphase sozusagen von Wetten, dass, als der Kollege Lanz da war und so. Und dann habe ich gesagt, ich würde es beschränken auf 4 Sendungen im Jahr. Ich würde diese 4 Sendungen jetzt, also die nächsten Sendungen, die jetzt kommen, die anliegenden nächsten 4 Sendungen, würde ich so machen, dass ich die größten Hitwetten, die es jemals gab, nehme als Vorlage und dann probiere sie zu schlagen. Also der Bagger auf den 4 Gläsern in 8 Minuten machen wir jetzt in 7 Minuten. dann siehst du dir, dann erinnerst du dich, du hast den Erinnerungswert sozusagen und hast gleichzeitig die spannende Wette nochmal und hast eine klare Bewertung, eine klare Bewertungssubstanz. Dann das ganze Ding auf 90 Minuten beschränken, die Gespräche, also keine Zettel, kein gar nichts. Dann würde ich Thomas Gottschalk jemand anders zur Seite geben, tatsächlich, der nicht, also diese altbackene Ding, dass da die Blondine stehen muss und sowas, alles völliger Blödsinn. Der braucht einen Konterpart wie Mike Krüger, der mit dem er Quatsch machen kann auf einem Level und so weiter und so fort. Ich habe da brav ein Konzept geschrieben und dann haben sich die Herrschaften vom ZDF das angeguckt und die Leute, die ich kannte, die da in einer Produktion waren und so, und haben beschlossen, dass das Quatsch ist. Und dann hat es eben nicht stattgefunden. Ich glaube, ich hätte damals, das wäre der bessere Weg gewesen. Jetzt gibt es das einmal im Jahr und es ist einfach nur, die Erinnerung ist schön. Qualitativ, also Fernsehqualitativ, kannst du es vergessen.
Ich halte nochmal dran fest. Wenn früher jemand aufgetreten ist und da live gesungen hat, hat das geklungen. Also du hörst das ja öfter jetzt im Fernsehen, dass das Ton zum Beispiel scheiße ist, Licht zum Beispiel scheiße ist, dass du die Leute nicht verstehst. Übrigens auch im Tatort wird ja, manche Folgen werden ja vor sich hingenuschelt. Also können wir es nicht mehr? Du kommst doch vom Fernsehen.
Naja, es hat alles, das klingt jetzt doof, aber es ist so, es hat alles mit Geld zu tun. Wenn du wenig Geld hast, hast du keine guten Leute. Wenn du keine guten Leute hast, hast du keine gute Qualität. Wenn du nicht Geld ausgibst für Location, wenn du nicht Geld ausgibst für Technik, wenn du nicht Geld ausgibst für die ganzen Sachen, dann wird es halt auch nicht gut. Gleichzeitig muss ich sagen, es gibt ja so ein Format, wo ich selber mit zu tun habe, nämlich Big Brother. Wenn ich mir jetzt Promi Big Brother zum Beispiel angucke, die aktuelle Folge, ne, und ich bin ja derjenige, der immer sagt, was Scheiß machen die jetzt schon wieder. Aber die Staffel, die jetzt gerade läuft, ist handwerklich, castingmäßig und auch technisch tipptopp gemacht. Tipptopp. Die Moderation von Schropp und Marlene Lufen, tipptopp. Wirklich richtig gutes, spannendes Fernsehen, wenn man sowas mag. Das heißt ja nicht, es gibt ja viele Leute, die das nicht mögen, mir egal, aber handwerklich sauber gemacht. Das gleiche gilt für solche Formate wie Wer stiehlt mir die Show? Grandiose Idee, super umgesetzt, tolle Kandidaten, die Spiele, endlich mal Spiele, die neu sind, so kreative Spiele, wo man auch zu Hause mitredet, auf einem ganz anderen Level. Super Fernsehen. Es gibt richtig gutes Fernsehen, aber da musst du auch die Kohle in die Hand nehmen und musst die Eier haben, das so durchzuziehen. Und das ist so mein Kernsatz, deswegen tue ich mich auch so schwer, im Moment noch Entertainment zu machen. Und du weißt wahrscheinlich jetzt am besten, wovon ich rede. Entertainment ist kein Thema für Demokratie. Jede Form von Unterhaltung basiert auf Menschen, die sagen, so machen wir es. Das ist klare Diktatur. Punkt. Und wenn ich zu dir komme und schreibe dir Moderationskarten, dass du eine richtige Scheißshow abliefern, wenn ich dich laufen lasse, dann gehe ich hier hohes Risiko, aber es wird geil werden und die Leute haben Spaß. Und das ist genau das Ding. Das findet heute nicht mehr statt. Heute sitzen irgendwelche pupsenden Leute an ihren Sesseln fest und wollen nicht so richtig entscheiden, haben auch ehrlich gesagt keine richtige Ahnung mehr, sitzen in so Meetings zusammen und so. Das war früher anders. Bei Herrn Thoma oder bei Herrn Zeiler auch tatsächlich noch bei RTL, die wichtigen RTL-Chefs sozusagen, da bist du hin, hast mit dem gesprochen, hat er gesagt, ja, machen wir. Da haben wir das durchgezogen, fertig. Und wenn es scheiße war, war scheiße. Und wenn es gut war, war gut.
Früher war man natürlich auch mutiger, weil man immer diesen Bock nicht hatte. Provokant, richtig provokant, ist Fernsehen ja auch nicht mehr. Und
nie.
Und das finde ich halt
schon. Also eh schon ist die Frage, ne? Es hängt ja auch, muss man sagen, also wenn ich die Quoten abliefern würde, die heute in der Primetime in den Sendern abgeliefert werden, wenn ich die damals abgeliefert hätte, eben andere Zeit, so, hat nichts mit Leistung zu tun, ist nur die andere Zeit, dann hätte man mich sofort gefeuert. Für jede dieser, also jede Sendung, die zurzeit läuft in der Primetime, für die Quote hätte man mich gefeuert. Immer. Weil das sind 10% und dann sagen schon Leute, ach, wie sensationell, wir haben 10%. Früher waren 20% gut, 25% waren gut, 30% waren richtig gut, 45% waren eine Sensation. Das gibt's ja heute nicht mehr. Und da muss man auch sagen, also die Art der Unterhaltung, die heute gefeiert wird, ist auch eine andere. Das sieht man bei YouTube, das sieht man bei TikTok und sonst was alles. Das ist viel kurztaktiger und auch bei man diese Serien zum Beispiel auf Netflix, die sind deswegen so erfolgreich, weil die einfach, da ist scheiß gutes Handwerk dabei und du hast es aber on demand, kannst es gucken, wann du willst, musst da nicht irgendwie vor linearem Fernsehen drauf warten, dass was passiert und so. Das ist einfach auch eine andere Zeit. Also ich muss auch sagen, ich bin ein alter Sack, ich habe Glück gehabt, dass ich zur richtigen Zeit beim Fernsehen war und dass ich Sachen machen konnte. Ich habe einfach Sachen entschieden und das war geil und fertig. Und manche Sachen sind in die Hose gegangen, war auch geil, gehört mit dazu.
Also ich werde mir dann wetten, das in der Mediathek, ich hoffe, das gibt's da noch, das werde ich mir heute Abend mal anschauen, ich bin gespannt.
Ja, spulen. Wichtig ist, dass du das Gerät hast, mit dem du voranspulen kannst, dann weißt du, du wirst es eine Viertelstunde gucken und wirst dann sagen, ja, das hat der Boris genauso gesagt. Das wird dir sofort auffallen. Du wirst da sitzen und sagen, ach, er hat's nicht wirklich gesagt. Nein, lieber Gott, bitte nicht. Und genauso ist es. Und wenn du dann Wenn du dann Bulli und Christoph Maria Herbst siehst, dann wirst du genau wissen, was ich meine. Ich würde noch mal kurz über Weihnachten und Silvester und so reden.
Aha,
ich das auch. Ist mir persönlich sehr wichtig, weil wir haben, meine Frau und ich haben zusammengesessen und wir haben uns gefragt, was in Gottes Namen können wir dieses Jahr anders machen, dass nicht wieder ein Scheißjahr kommt. Und dann ist uns aufgefallen, dass wir irgendwann von 2018 auf 2019 haben wir zum Beispiel, weil wir gedacht haben, komm, das macht man heute nicht mehr, das passt nicht mehr, haben wir das Böllern eingestellt. Da waren wir ganz vernünftig und haben gesagt, nee, das machen wir nicht. Dieses Geböller, die Hunde haben auch Angst davor und so. Davor, mein ganzes Leben habe ich geböllert, haben wir gesagt, machen wir nicht mehr. Und wir haben dann Bleigießen, haben wir früher gemacht, mit echtem Blei, haben wir da volle Möhre, haben wir da reingehauen. Ne? Was haben wir gemacht? 2018, am Ende 2018 haben wir mit Wachs gegossen. Da kam immer nur ein Klecks raus, ja, war völlig für den Arsch, so. Und deswegen haben wir, und dann, und auch alle anderen Sachen, wir haben dann irgendwie, haben wir auch dann, ne, nicht mehr alles so richtig verpackt und so nur noch eine Verpackungshülle drum und naja. Wir haben beschlossen, und da möchte ich jeden hier bitte aufrufen, feiert Silvester wieder so, wie ihr es 2018 gefeiert habt. Mit allem, was dazugehört. Alles, was ihr 2018 falsch gemacht habt, müsst ihr wiederholen, damit wir wenigstens ein Jahr bekommen, was irgendwie halbwegs vernünftig ist. Das 19er war ja noch halbwegs okay. Es endet dann furchtbar. Vielleicht orientieren wir uns lieber an 2017 oder sogar 2016. Wenn ich jetzt politisch nachdenke, vielleicht lieber an 2012 oder 2010.
Ja, so,
ich bin dafür, dass wir alle kollektiv dieses Jahr Weihnachten ist richtig krachen lassen wie früher, also ne, praktisch wie Wetten, das nur mit Weihnachtsfeiern, dass wir die gute alte Zeit wiederbeleben, früher war alles besser, dass wir zu Silvester ordentlich knallen, drauf geschissen, was sie sagen, ja, raus damit, so, und damit wir das, eine Chance haben, dass 2023 besser wird als 2022.
Kennst du einen virtuellen Weihnachtsbaum? Das ist eine Scheibe, die an der Decke hängt, also eine Scheibe.
Ja.
Da hängen also so Nylonfäden dran und da sind Kugeln dran. Das heißt, wenn du von Weitem drauf guckst, sieht das aus, als wenn du die Kugeln da nur hängen hast, aber keinen Baum.
Interessant.
Kugeln hängen in der Luft. Und das ist total kompliziert zu machen. Wir wollten das aber gerne machen. Aber du bringst mich jetzt damit ins Zaudern oder ins Hadern, weil ich finde tatsächlich auch, wir sollten das nochmal richtig krachen lassen und eine dicke
Vielleicht Fette nimmt man einen richtigen, also Weihnachtsbaum mit echten Kerzen.
Genau, wenn meine Frau das hört, dreht die jetzt am Rad. Aber das stimmt.
Ich sag mal, um das ganze Weihnachtserlebnis noch abzurunden, habe ich auch noch ein, sag mal so, auch das für den Dezember, für die, also um das Jahr abzuschließen auch, ne? Wir wissen ja alle mit Corona und bla und hin und her und die Aufarbeitung in der Welt wird aufgearbeitet, in Deutschland wird verschwiegen, weitergemacht, durchgezogen und so weiter. Ich habe einen Freund, der ist ein sehr hoher Arzt in einem großen Klinikum in Hamburg und der hat mir einen Film zugespielt. Und zwar einen Film, der aus Amerika kommt, offiziell gedreht von award-winning Produzenten und so. Und der macht gerade in Amerika, in Kanada, in England, in Holland und überall die Runde, weil sie haben nämlich Folgendes festgestellt. Bei den geimpften Menschen sind im Blut keine Blutverdickungen, also Blood Clots heißt das in der Fachsprache, sondern es sind White Fiber Clots. Das sind Konstruktionen, Gebilde, die aussehen, also die eine Konsistenz haben wie Kalamari, so gummimäßig und weiß, und die in den Adern liegen und die Adern verschließen. Dieses plötzlich und unerwartete Sterben von Menschen, was ja von der einen Seite der Corona-Meinung sozusagen als plötzlich und unerwartet, das sind alles die obvisen Impfopfer, das weiß ich nicht, weil ich bin ja, wie gesagt, kein Virologe, aber wenn du diesen Film dir anguckst, das ist ein sehr unerfreulicher Film, für jeden, der geimpft ist, so wie wir, ist das ein sehr unerfreulicher Film, weil man sich nämlich ernste Sorgen macht, was die einem in die Adern reingehauen haben und was da im Körper passiert, aber man muss sich das angucken, um das zu verstehen und auch um zum Arzt zu gehen und zu sagen, pass auf, prüf das mal bitte, ob ich da irgendwie Verstopfungen habe, ob bei mir im Körper alles in Ordnung ist. Und da, wie gesagt, alle Länder arbeiten auf und ich finde es ganz, ganz schlimm, dass hier in Deutschland diese Aufarbeitung verweigert wird. Nicht stattfindet, verweigert wird, im Gegenteil, es wird jetzt schon dagegen geschossen. In Amerika steht der Herr Fauci gerade, der ja der sozusagen ein bisschen der Lauterbach von Amerika ist, was die Impferei angeht. Da steht jetzt, der steht ordentlich an der Wand. Diese Ärzte gucken sich das alle an. Ganz viele haben große Probleme, dass sie mitgemacht haben bei der Geschichte, dass sie da der Pfizers vertraut haben. Und wenn du dir diesen Film anguckst, wird dir Angst und Bange. Also ich hab ihn noch nicht ganz durch. Ich habe die Hälfte gesehen. Aber die Bilder, die da von Pathologen und von Beerdigungsunternehmern und von Ärzten gezeigt werden, was die da aus den Adern rausziehen, da wird dir Angst und Bange. Und ich denke, Man sollte sich den angucken, man muss ihn einordnen, muss sagen, natürlich ist das nur eine, vielleicht auch nur eine einseitige Darstellung, aber ich finde, zum Gesamtbild gehört dazu, dass man die Chance bekommt, alle Seiten zu sehen. Und ich finde es ganz schlimm, dass wir in Deutschland keine Aufarbeitung betreiben. Es geht mir nicht darum, ich habe nichts besser gewusst, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, ich habe dem Gesundheitsministerium oder der ganzen Geschichte irgendwie vertraut. Ich muss heute sagen, es war ein großer Fehler anscheinend. Und aber ein noch größerer Fehler ist es, und das habe ich natürlich, die Generation, aus der wir kommen, wir haben ja mit Aufarbeitung der schlimmen deutschen Zeit, haben wir ja genug zu tun gehabt. Und ich finde, auch Corona und auch die Spaltung der Gesellschaft und alles das, was da passiert ist, die Kinder zum Beispiel, die riesige Schullöcher haben, Lernlöcher haben und so. Ich finde, wir haben eine großflächige Aufarbeitung verdient. Und dieses Ding von wegen Generalamnestie und sowas alles, ganz ehrlich, drauf geschissen auf die Generalamnestie. Generalamnestie heißt, wir haben Pech, wir haben es nicht gewusst, das war's. Und das finde ich nicht in Ordnung. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man sich tatsächlich darum bemüht, diesen Film anzugucken, damit man zumindest erstmal sich um sich selber kümmern kann, aber damit man auch weiß, wie wichtig es ist, aufzuarbeiten.
Da sind wir ja wieder beim Thema mit anderen Meinungen beschäftigen, mit dem, was andere Leute denken und was andere Leute sagen. Ich finde es ja tatsächlich auch immer noch verdächtig, dass man sich einfach nur hinstellen muss und sagen muss, ja, wir haben uns bei den Kindern geirrt und fertig. Man kann man ja nochmal daran erinnern, dass Böhmermann gesagt hat, die Kinder sind das, was die Ratten in der Pest waren. Also. Ja.
Und das ist nicht nur nicht lustig, das ist vor allen Dingen völlig falsch. Ja. Denn die Kinder haben damit überhaupt nichts zu tun. In Florida, ne? In Amerika ist es so, dass ganz Amerika, alle Kinder Amerikas haben ein furchtbares Lernloch, außer die Kinder in Florida, weil nämlich der Gouverneur von Florida die ganze Scheiße nicht mitgemacht hat. Der Mann ist ein Held.
Das ist auch total interessant.
Also insofern denke ich mal, wir sollten dieses Jahr sauber abarbeiten, es dann richtig knallen lassen, damit wir irgendwie mit einem besseren Gefühl ins nächste Jahr gehen. Das war eigentlich so, wäre mein Fazit.
Das werden wir tun. Ich habe keinen Filmtipp, ich habe keinen Buchtipp. Hast du noch was?
Selbstverständlich habe ich einen Buchtipp. Ah, hier, guck mal an. Ein wunderbares Buch. Das Buch heißt Bauchgefühle von Raphael Bonelli.
Aha.
Buch. Und einfach nur, um zu sagen, um was es hier geht, dann weiß jeder schon selber Bescheid. Wir leben in einer Zeit, wo alle ein Bauchgefühl haben und alle und glauben, das ist die Wahrheit. Die haben ein Bauchgefühl, man kann hier mit nachhaltigen Energien leben, ja, das ist gar kein Problem, aber dass es mal dunkel ist und dann vielleicht kein Wind geht, damit rechnet keiner. Und das ist genau das Problem, das Bauchgefühl regiert, das Gehirn ist ausgeschaltet. Wir wollen ein gutes Bauchgefühl haben und deswegen schalten das Gehirn nicht ein. Und da ist dieses Buch, das sich damit beschäftigt. Und ich lese mal kurz vor. Jeder weiß, wie wichtig es ist, einem richtig guten Gefühl nachzugehen. Selbst die besten Detektive der Literaturgeschichte wie Sherlock Holmes oder Hercule Poirot scheinen ihre Ermittlungen oft aus einer Laune oder einem Impuls heraus zu beginnen, bevor sie sich analytisch an die Lösung des Falles heranarbeiten. Es ist die Intuition, die sich die Meisterdetektive in jahrelanger Arbeit angeeignet haben und von der sie genau auf die richtigen Fährten geführt werden. Erst wenn sie diese gefunden haben, kann die rationale Denkarbeit dann zum Ziel führen. Intuition ist aber die Folge von jahrelangen und mühseligen Sammeln von Erfahrungen durch präzise Analyse der Indizien. Sie ist eine mühelose Fähigkeit, die durch viel Mühe erworben wurde. Doch wir müssen vorsichtig sein, denn der Bauch ist manchmal auch ein orientierungsloser Einflüsterer, ein blinder Führer und kopfloser Berater. Nicht jedes Bauchgefühl erspürt intuitiv das Richtige und so weiter und so fort.
Interessant.
Das ist ein wirklich tolles Buch, das ist super geschrieben und es geht darum, dass wir eben den Bauch braucht man braucht aber auch das Gehirn und man braucht auch das Herz, um sich dann am Ende seine innere Meinung sozusagen zu bilden. Und das Zusammenspiel von Hirn, Herz und Bauch wird in diesem Buch sehr, sehr schön erläutert. Und es gibt ganz, ganz viele auch Tipps und Ratschläge, wie man sich verhalten kann, wie man aus diesem Wahnsinnskarussell aussteigt. Wir müssen das Klima retten, dieses Gefühl, wir müssen das Klima retten. Wenn man das Buch von Vince Ebert liest, weiß man, dass da ganz viel Blödsinn erzählt wird. Sie verbreiten hysterisches Bauchgefühl. Dieses kleine Püppchen da, was überall in der Gegend rumplappert, eine grüne Abgeordnete und Friday for Future Leaderin, die ja tatsächlich die Demokratie, also hat sie bei Lanz auch gesagt, ne, Demokratie steht hinter der Zeit. Die Zeit ist, wir haben keine Zeit mehr, wir müssen jetzt handeln, wir brauchen keine Demokratie, wir müssen das durchsetzen. Und genau das ist reine Diktatur der Bauchgefühle, da ist dieses Buch fein für.
Yvonne hat mir jetzt noch hier diese Sachen hier hingestellt, da hast du ja auch recht, wir haben das schon mal drüber gesprochen, über Beef Jerky. Yvonne hat es jetzt mal selber gemacht. Und? Also Trockenfleisch, super, das macht es perfekt. Und das Rezept dazu packe ich drunter.
Sehr gut.
Also habe ich auch einen Essenstipp. Einen Buchtipp habe ich nicht.
Das macht nichts. Wenn du anfängst jetzt systematisch zum Beispiel auch, also es geht ja auch immer darum, wenn man eine Serie hat, ne, so wie wir, ist ja eine Serie, was wir hier machen, da muss man auch immer neue Helden aufbauen. Und ich finde toll, dass du Yvonne jetzt als Heldin aufbaust, als Beef Jerky Heldin. Und am Ende wird ganz Deutschland nach Yvonnes Rezept sich ernähren in Zukunft.
Mit ja, guck mal, siehst du, was für ein schönes Schlusswort.
Heute hast du frei, ne? Morgen spielst du wieder. Frei.
Ich werde jetzt hier in Aschaffenburg, wo wir jetzt sind, auf einen Weihnachtsmarkt gehen, der gleich unten um die Ecke ist.
Und dann guckst du noch ein bisschen bei Wetten, das rein. Und,
genau, das wird auf jeden Fall.
Wenn Bulli Herbig und Christoph Maria Herbst Gas geben, dann wirst du an mich denken.
Okay. Bis dann.